Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Der Podcast.
Herzlich willkommen am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft zum digitalen Salon. Heute mit dem Thema Damage Control. Wir reden über die Frage, ob mit dem Human in the Loop alles besser und einfacher wird. Mein Name ist Theresa Züger, ich leite das AI und Society Lab am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft und ich bin heute hier und darf diese Einleitung sprechen, weil ich unter anderem auch ein Forschungsprojekt mit begleite wissenschaftlich, was eben genau dieses Thema The Human in the Loop ins Zentrum einer Frage stellt. Nämlich, wir wollen herausfinden, wie denn Entscheidungen zwischen Mensch und Maschine zu guten Entscheidungen werden, welche Einflussfaktoren denn dabei relevant sind, weil wir erleben gerade, dass in ganz vielen Rechtsprechungen der Human in the Loop, also der Mensch, der dann eine Entscheidung mittreffen soll, ein Stück weit als die Lösung betrachtet wird, als derjenige, der Verantwortung trägt, derjenige, der den Überblick behält und derjenige, der sicherstellt, dass gute Entscheidungen getroffen werden. Und wir wollen aber eben genauer beantworten, welche Bedingungen denn erfüllt werden müssen, damit das überhaupt machbar ist. Welche Informationen braucht der Mensch? Wie werden Menschen, aber auch Maschinen beeinflusst in diesen Entscheidungssystemen? Und dabei schauen wir uns über mehrere Jahre, gefördert von der Mercator-Stiftung, ganz verschiedene Szenarien an, wo Mensch und Maschine miteinander interagieren in Entscheidungssituationen. Und diese erste Entscheidungssituation, die wir uns anschauen, die ist heute Abend hier Thema, nämlich das Thema Kreditvergabe. Und das ist natürlich ein Feld, was viele Menschen interessiert, weil sie vielleicht in ihrem Leben in die Situation kommen, dass sie einen Kredit beantragen möchten. Und deswegen ist das für viele Menschen sehr relevant. Und gleichzeitig, das ist vielleicht auch ein allgemeines Empfinden, ist das ein Thema, wo relativ wenig bekannt ist, wie das denn eigentlich funktioniert, wie diese Entscheidungen denn eigentlich getroffen werden. Und wir hatten im April schon einen Auftakt zu unserem Forschungsprojekt und hatten dort sehr viele Gäste aus allen Bereichen, was wirklich ein sehr spannender Auftakt war mit vielen Insights, die ich jetzt mal so ein bisschen anteasern möchte, um vielleicht schon mal so ein kleines bisschen Vorgeschmack auf die Runde zu geben. Wir haben nämlich gelernt, dass Banken mit einer Art Ampelsystem arbeiten, ob jemand einen Kredit bekommt oder nicht. Also wenn grün, heißt das ja, alles in Ordnung, Kredit kann gewährt werden. Rot, schlechtes Zeichen. Und dann gibt es noch gelb dazwischen. Und wir haben gelernt, dass es dort ein Zwei- und auch Vier-Augen-Prinzip gibt, dass also entweder ein Mensch dieses System zu Gesicht bekommt oder aber noch ein zweiter hinzugezogen werden kann, um gemeinsam zu einer Krediteinschätzung zu kommen oder der Einschätzung der Kreditwürdigkeit. Und wie viele wissen, spielen auch Wirtschaftsauskunftsteilen eine wichtige Rolle. Zum Beispiel Organisationen wie die Schufa, die nicht nur einen Score haben, der die Bonität von Menschen beurteilt, sondern eben auch andere Daten weiteren dritten Organisationen speichern und auch weitergeben können an Banken, wo zum Beispiel Verträge für uns Menschen relevant sind, die wir geschlossen haben mit wirtschaftlichen Anbietern und die Auskunft darüber geben, wie wir wirtschaftlich aktiv sind. Genau, und was ich sehr spannend fand, war, dass was unsere Bonität angeht, sind nicht alle Faktoren, die da eine Rolle spielen, für Otto-Normalverbraucher total intuitiv, fand ich zumindest. Also zum Beispiel die Frage, wie oft man umgezogen ist, scheint eine Rolle zu spielen. Die Frage, wie viele Kreditkarten ich besitze, scheint eine Rolle zu spielen, die unsere Bonität beeinflussen. Und es ist auf jeden Fall ein Feld, wo aber noch ganz viele dieser Kriterien, die dazu beitragen, ob eine Kreditwürdigkeit zustande kommt oder nicht, für uns nicht ganz durchschaubar sind. Und wir haben natürlich heute Abend hier sehr viele Menschen, die uns dazu mehr Auskünfte geben können oder zumindest eine Idee davon geben können, wie diese Entscheidungssysteme in ihrer Architektur gebaut sind. Wir forschen weiter die nächsten Jahre. Wir werden Sie natürlich auch gerne über unsere Forschungsergebnisse auf dem Laufenden halten. Und ich freue mich sehr mit Ihnen auf die Diskussion, in die wir jetzt einsteigen und hoffentlich schon einige dieser wichtigen Aspekte beleuchten können.
Vielen Dank dir, Dankeschön. Therese. Und schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr den Abend mit uns verbringen wollt. Ich bin Katja Weber und wir reden über ganz alltägliche Dinge, die wir alle bestimmt schon mal gemacht haben. Neuen Stromanbieter ausgewählt, neuen Handyvertrag abgeschlossen, irgendwas auf Raten gekauft oder vielleicht eine neue Kreditkarte beantragt. Es geht dabei immer um die angesprochene Bonität. Kann ich, die ich diesen neuen Vertrag da abschließe, diese Leistung künftig haben möchte, kann ich diese Leistung oder kann ich das Produkt auch bezahlen? Kredit kommt vom lateinischen Wort credere, Glauben, Vertrauen. Kreditum ist das auf Treu und Glauben Anvertraute. Es geht aber nicht nur um Treu und Glauben, sondern auch um Daten, wie Theresa vorhin angesprochen hat. Die Schufa hattest du auch schon eingeführt. Der Claim ist, wir schaffen Vertrauen. Also die werben jetzt nicht damit, wir haben wahnsinnig viele Daten, sondern mit dem, was sie daraus generieren wollen, wir schaffen Vertrauen. Und die Frage ist natürlich, wie kommt dieses Scoring, das Ampelsystem oder irgendeine Art von Bewertung, von Note zustande? Welche Daten gehen da rein? Welche Institutionen liefern die auch zu? Und kann ich, die ja nun mal Urheberin ist dieser Datenspur, nachvollziehen, was da in welcher Weise einzahlt auf dieses Scoring Dritter oder Algorithmen über meine Person, ist ja dann am Ende schließlich mein Problem, wenn das mit dem Handyvertrag oder so nicht klappen sollte. Wir haben hier drei Menschen auf dem Panel, die in dieser Branche unterwegs sind oder die sie beforschen, befragen. Und dann haben wir ja natürlich auch noch euch. Ihr habt bestimmt Erfahrungen, vielleicht auch Fragen mitgebracht zum Thema. Die Runde ist immer offen für eure Eingaben, vorausgesetzt, ihr macht euch bemerkbar, so dass ich das merke. Dann nehmen wir dir gern mit rein und würden die weitergeben, zum Beispiel an Hanne Roggemann. Sie ist Ökonomin, hat lange gearbeitet zum Thema Entwicklungszusammenarbeit, auch dazu promoviert. Inzwischen arbeitet sie für das Institut für Finanzdienstleistungen e.V., kurz IFF. Das berät Verbraucherorganisationen, Regierungsstellen, Verwaltungsstellen, Verbände und so weiter zum Thema Finanzen und wie der die Einzelne sich da auf diesem Markt bewegen kann. Auf eurer Website habe ich gelesen, Hanne, proklamiert ihr unser Ziel, Chancengleichheit durch faire Teilhabe am Finanzsystem. Dazu würde ja zum Beispiel gehören, dass ich verstehe, wie es zu einer Bewertung meiner Bonität kommt. Herzlich willkommen, Hanne. Schön, dass du da bist. Ihr müsst jetzt klatschen. Ich will ja, dass ihr noch ein bisschen bleibt. Raphael Rohrmoser ist da. Der ist Rechtsanwalt bei der Kanzlei Advo Advice. Als Kompetenzen werden für dich auf der Kanzlei-Website ausgewiesen IT-Recht, Datenschutz und soziale Medien. Zahlt, glaube ich, alles auch ein auf unser Thema heute Abend. In seiner Promotion hat sich Raphael mit der Frage ganz konkret des Verbraucherschutzes bei der Schufa befasst. Also da kommen wir mit Sicherheit drauf zu sprechen. Und zwar im Hinblick auf zwei Dinge, auf die Datenschutzgrundverordnung und das Bundesdatenschutzgesetz. Auch dir willkommen, Raphael. Und Aline Weidner hat sich eingefunden, ist Betriebswirtin und leitet den Bereich, da brauche ich gleich deine Hilfe, Credit Risk, Small and Medium Enterprises and Collateral Management bei der Commerzbank. Was die Commerzbank ist, musst du nicht erklären, bestimmt aber den Rest.
Ja, was ist das? Tatsächlich passt das nicht so gut zu Schufa und Verbrauchern, habe aber früher tatsächlich auch mehr mit Verbraucherkrediten zu tun gehabt. Es geht tatsächlich um den kleinen Mittelstand und Kreditentscheidungen dafür. Das heißt, da sind wir jetzt weniger bei dem datenbasierten, also automatisierten Kreditentscheidungen, sondern da sind wir stärker bei denen, wo wirklich mehrere Menschen gemeinsam sich ins Detail einfinden. Und Collateral Management sind die Sicherheiten. Ja? Also wenn ein Firmenkunde irgendwie eine Sicherungsübereignung seines Warenlagers macht, um einen Kredit zu besichern, das gehört auch dazu.
Also das, was schiefgehen könnte, übersetze ich mal flapsig, was zu bedenken ist.
Das gehört bei einer Kreditentscheidung natürlich auch immer dazu, zu überlegen, was schiefgehen könnte.
Ja. Du hast aber auch schon gesagt, du warst früher zuständig für die digitalen Prozesse bei Kreditanträgen. Also beispielsweise, wenn ich einen Ratenkredit haben möchte oder eine Baufinanzierung. Das sei also auch noch dazu gesagt und auch dir erstmal noch ein herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist.
Danke.
Die zentrale Frage heute Abend ist ja, Theresa hat das angerissen, wie viel Mensch steckt denn in der Entscheidung, wenn ich einen Kredit bekomme? Wie ist das geregelt bei dir, Mensch und Maschine und deren Verhältnis zueinander, wenn Katja Weber ankommt und sagt, ich möchte die Waschmaschine auf Raten kaufen?
Also ich glaube, wichtig ist erstmal zu verstehen, egal ob irgendwas digital beantragt wird oder direkt in der Filiale jemandem gegenüber sitzen, die Regeln sind immer die gleichen. Ja, und die Regeln, an die muss sich auch jeder Mensch, der entscheidet, halten. Regeln sind zum Beispiel sowas wie, wir gucken uns immer an, was sind die Einkünfte und Ausgaben von Menschen, die gerne Kredite haben wollen. Im Übrigen natürlich auch von Firmen, die Kredite haben wollen. Also die Kapitaldienstfähigkeit ist da immer der Begriff, der geprüft werden muss. Reicht denn das, was da immer reinkommt, um auch die Rate zu bezahlen? Und vor allen Dingen reicht es dann auch noch für ein, ich würde mal sagen, was wir als normales Leben bezeichnen. Ja, also es geht ja nicht darum, Kredite zu vergeben, die danach, wenn sie zurückgezahlt werden, dazu führen, dass der Mensch nicht mehr ganz normal am Leben teilhaben kann, sondern da haben wir natürlich Ansprüche. Und diese Regeln, was wir sagen, wir gehen davon aus, wenn eine Familie muss so und so viel Euro für Essen im Monat übrig haben, die sind vorgegeben. Ja, die sind für eine Bank, die werden auch in Modellen festgelegt, die auch der Bankenaufsicht gezeigt werden. Und diese Regeln, die gelten jetzt egal, ob man einer Person gegenüber sitzt oder eben auch, wenn ich es im System eingebe, die sind immer gleich. Und wir lassen uns natürlich helfen von Systemen. Es muss heute jetzt keiner auf dem Papierzettel aufschreiben, Einkommen ist so und so viel und Ausgaben sind so und so viel. Das wird natürlich digital unterstützt. Und da kommt natürlich dann zum Beispiel so was Ampelmäßiges raus wie, klar, großes Einkommen, wenig Ausgaben, genug Platz für die Rate. Dann ist das schon mal grün. Ja, das ist schon eine Unterstützung. Wir sind also noch nicht da, was jetzt mancher einer vielleicht denkt, wenn wir über KI reden, dass jetzt irgend so ein geheimnisvolles, unkontrollierbares System im Hintergrund irgendwas macht. Keiner weiß, was das ist. Keiner kann das nachvollziehen, bei weitem nicht. Sondern gerade als regulierte Industrie sind Banken natürlich, müssen alle Entscheidungssysteme, alle Regeln, alle Methoden, alle Modelle immer offenlegen und sich auch von der Aufsicht genehmigen lassen.
Das heißt, ihr seid wahrscheinlich gute Kunden des Statistischen Bundesamtes, um beispielsweise herauszufinden, welchen Verbrauch hat denn eine Familie mit so und so vielen Kindern im Jahr, also wie viele Ausgaben hat sie? Und dann wäre, wenn ich ankomme und sage, gib mir mal einen Kredit für einen Maserati, dann hättet ihr mal Fragen.
Also wir würden jetzt vielleicht nicht unbedingt hinterfragen, ob du gerne so ein Auto haben möchtest, weil da sind wir natürlich
nicht
die Moralpolizei.
Aber zur Finanzierung und den Eingaben, Ausgaben hättet ihr vielleicht Fragen.
Genau, und wir haben natürlich auch eigene Erfahrungen. Ja. Commerzbank hat ja nun recht viele Kunden und man sieht ja Einnahmen und Ausgaben auf Konten. Und von daher kann man schon natürlich sagen, zum Beispiel wo es die Energiekrise gab, ja, da ist es eben wahrscheinlich, dass jemand nicht mehr mit 50 Euro Strom im Monat hinkommt. Das sind Sachen, die wir diskutieren. Ja. Wie kann das wieder gespiegelt werden bei Kreditentscheidungen, dass potenziell Inflation oder andere Kostenerhöhungen da sich auch wiederfinden drin. Mhm. Ja. Und da gibt es verschiedene Quellen sicherlich dafür. Und das hat aber jetzt erstmal noch überhaupt nichts mit der Frage zu tun, entscheidet es Mensch oder Maschine, weil die Regeln werden natürlich durch Menschen festgelegt, aber natürlich auch datenbasiert und nicht irgendwie, weil wir irgendwie gerade würfeln oder sowas.
Mhm. Ja. Und wie sieht das Prozedere dann aus? Du hast gesagt, gesellschaftliche Prozesse und Entwicklungen wie allgemeine Teuerung oder Inflation oder sowas zahlen ein auf die, nennen wir es, Scores. Dann sitzt ihr selber natürlich auf einem großen Datenberg, all die Girokonten, Sparkonten. Ihr kennt Leute, die schon Kredite genommen haben und nicht zurückgezahlt, Leute, die Kredite genommen haben und zurückgezahlt. Also ihr wisst schon eine ganze Menge. Was kommt noch dazu und wie sieht dann der Prozess aus? Also euer System spuckt für mich aus, sagen wir mal, den schwierigsten Fall, ein Gelb. Ne? Bei Grün und Rot wäre ja easy. Was macht ihr bei Gelb? Wer beugt sich da nochmal über den Zettel?
Das kommt drauf an. Wir hatten ja eben in der Einleitung schon gehört, es gibt 2- und 4-Augen-Prinzip-Entscheidungen. Wer nochmal so ganz weit zurückdenkt, es gab ja mal so Zeiten, wo Menschen sagten, irgendwie das sind Peanuts und sowas. Ne? Also ganz früher, sag ich jetzt mal als jemand, der im Jahr 2001 angefangen hat zu arbeiten, vor meiner Zeit konnten ja auch Kredite vergeben werden, indem irgendjemand, der jemanden kennt, sagt, das ist ein guter, das machen wir mal.
Super Typ.
Genau. Mittlerweile haben wir natürlich regulatorisch vorgegeben eine Trennung von Vertrieb, die den Kredit beantragen, und Kreditentscheidung. Für kleinere Beträge kann auch der Vertrieb sowas genehmigen. Ne? Also wir gucken auf den Geldfall, vielleicht ist es ein bisschen knapp mit der Haushaltsrechnung, dann guckt man sich das nochmal an, findet raus, ach, das ist ja aus Grund XY, da war vielleicht in dem Jahr was Besonderes, dann könnte das jemand entscheiden. Wenn das ein größerer Kredit ist, geht es an die Kreditabteilung, die dann sozusagen unabhängig, weil dieser Mensch sollte nicht mit dem Kreditantragstellenden gut befreundet sein und dem das nur geben, weil man sich irgendwie einen Gefallen tun möchte, guckt sich das nochmal an, fordert vielleicht weitere Informationen an, ja? Guckt sich vielleicht nochmal, wenn wir über eine Baufinanzierung sprechen, nochmal das Sicherungsobjekt an, stellt vielleicht fest, vielleicht ist es so, dass einer nur was beantragt hat und wenn der Ehepartner mithaftet, hat man noch das Einkommen, dann reicht es plötzlich wieder. Also das wären ja Dinge, die helfen würden, eine positive Kreditentscheidung zu treffen. Und da kommt es eben ein bisschen auf die Höhe an, über was wir reden, ob das noch im Zwei-Augen-Prinzip passieren kann oder im Vier-Augen-Prinzip.
Und da sagt das IFF, Hanne, finden wir dufte, das Prinzip.
Das Vier-Augen-Prinzip finden wir dufte. Also das gesamte Prinzip der Kreditvergabe und die zunehmende Automatisierung, da gibt es jetzt nicht so eine einfache Antwort dazu, dass wir das irgendwie sehr gut oder sehr schlecht finden. Wir sehen schon auch natürlich die Vorteile in den Prozessen und so weiter. Was wir kritisch sehen, ist, dass Automatisierung durch Durchschnitte passiert und dass wir im Endeffekt dann Entscheidungen für Personengruppen treffen. Wir gucken uns die Ausgaben-Komponente an, aber wir gucken uns daneben nicht nur sozusagen die Fähigkeit, den Kredit zurückzuzahlen an, sondern auch das Verhalten. Wie war eigentlich das Zahlungsverhalten in der Vergangenheit? Und wir nehmen das auch mit in die Bewertung ein und das zum Teil durch konkrete Informationen zu Ereignissen, wo die Rechnungen nicht gezahlt werden, aber auch zum Teil anhand von Scores. Und immer, wenn wir mit Scores arbeiten, dann bilden wir im Endeffekt Durchschnitte, gucken, was gibt es für Zusammenhänge. Es ist richtig, dass der Mensch im Endeffekt darstellt, welche Dinge gucken wir uns an, aber die Maschine stellt fest, mit welcher Gewichtung gucken wir uns das an oder mit welcher Gewichtung führt das dann zu dem Score, der dann hinten bei rauskommt. Und das ist für uns ein Problem, weil wir kollektiv uns das anschauen. Für das Kollektiv scheint das richtig zu sein. Also wir finden statistische Zusammenhänge, aber für das Individuum kann das falsch sein.
Dann lass uns doch auf diese Daten oder vielleicht Kriterien, die da reinfließen in so einen Score, nochmal gucken. Welche davon findest du besonders problematisch oder fragwürdig?
Ich glaube, da kann man ganz gut mit der Intuition auch arbeiten. Was, denke ich, ist eigentlich wichtig, sich anzuschauen, wenn es darum geht, ob ich zahlungsfähig bin? Und was sind vielleicht Nebenschaustellen, die da trotzdem mit einfließen, aber ich jetzt nicht mehr richtig erklären kann, warum? Beispiel Umzug wurde genannt. Da kann man sich herleiten, warum das vielleicht sozusagen zu einer negativeren Prognose führt. Aber Umzüge in verschiedenen Lebenssituationen haben ganz unterschiedliche Bedeutung. Also sagen wir mal, wenn Umzug pauschal den Bonitätsscore verschlechtert, dann hat das eine systematische Benachteiligung für Menschen, die gerade ihr Elternhaus verlassen und sich auf dem Weg machen, eigenes Leben aufzubauen. Und das sind Dinge, die man sich dann gezielt angucken muss und damit muss man umgehen können. Und da kann man nicht sozusagen sagen, na gut, die sind jetzt halt auch nicht so wichtig als unsere Kunden oder die sind in unserem Betrachtung ja nur ein Teil der Bevölkerung, sondern da muss man dann genau hinschauen.
Viele Umzüge könnten natürlich auch darauf hinweisen, dass ich wahnsinnig flexibel bin und gerade eine irre Karriere mache und alle 2 Jahre den nächsten Step mache. Das würde dann ja da nicht rausgelesen. Das wäre ja dann per se negativ. Aber woher kommt denn zum Beispiel so eine Information? Fließen da dann auch die Einwohnermeldeämter und deren Daten und Verzeichnisse ein? Also wieso weiß man denn, die Hanne ist jetzt 8-mal umgezogen in 3 Jahren?
Also das weiß ich nicht, wo die Information genau herkommt zu dem Wohnort. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst.
Du lachst so, also, wissend, zumindest.
Zumindest im Bereich der Auskunftsteilen. Also man muss ja in dem gesamten Informationssystem einmal sehen, dass es ja nicht nur die Banken gibt, die Informationen einsammeln, sondern auch zentrale Spieler, die generell Informationen sammeln, um die dann aufzubereiten und weiterzugeben. Diese Spieler, so wie die Schufa zum Beispiel, als für die VerbraucherInnen mit Sicherheit die wichtigste Institution, hat natürlich enorm viele Vertragspartner. Bevor die irgendwas melden oder eine Information bekommen, müssen die ja ein Stück weit verifizieren, ist das denn die richtige Person. Mhm. Kann man wunderbar über die Adresse machen, zumindest im Normalfall. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Bank eine neue Anschrift mitgeteilt bekommt, gibt man diese Information weiter, um sicherzustellen, das kann auch richtig zugeordnet werden. Und dann kann man das in der Schufa-Auskunft schön sehen, was sind denn hier alles für Voranschriften genannt, die bleiben dann unterschiedlich lange gespeichert und so ja, werden eben Informationen so ein bisschen puzzelmäßig zusammengetragen und dann kann das in diesen Scorewert eben mit einfließen.
Mhm. Würdest du sagen, Hanne, wir müssten wissen, woher diese Informationen kommen? Also die Schufa selbst zum Beispiel sagt ja, wenn wir ja doof, das ist ja die Coca-Cola-Formel, natürlich sagen wir nicht, woher die Daten kommen.
Also
da muss ich einmal ganz kurz unterbrechen. Das ist nicht ganz richtig. Die Schufa sagt schon, woher die Informationen kommen. Sie sagt nur nicht, wie genau werden die gewichtet. Also steht schon drin, diese Information wurde mir von der Commerzbank gemeldet zum Beispiel, damit, wenn ich dann meinen Datenbestand überprüfe, zu sagen, das kann ja gar nicht sein, ich bin gar nicht Kunde bei der Commerzbank, irgendwas stimmt hier nicht.
Wobei, haben wir vielleicht nicht denselben Kenntnisstand. Ich habe in der Vorbereitung mehrere Sachen studiert, wo die Aussage war, die Schufa sagt jetzt zwar, wir legen diese und jene Merkmale an, die wollen wir gerne kommunizieren, es gibt aber noch mal einen beträchtlichen Stock von Merkmalen, über die reden wir nicht so gern und wir können euch das nicht sagen, weil das geheim ist und weil es geheim ist, können wir es euch nicht sagen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie transparent tatsächlich die Quellen und die Merkmale sind, die da genannt werden. Würdest du sagen, die sind alle transparent und 100%. Am Tageslicht?
Die Quellen, die konkret berücksichtigt werden, sind aufgelistet in der Datenauskunft. Sonst hätten wir, ähnlich wie bei den Banken, bei der Schufa ja auch ein massives Problem mit den Aufsichtsbehörden. Es gibt ja Datenschutzbehörden, die drauf gucken, ob und wie umfassend das jetzt gut läuft oder nicht, ist vielleicht eine andere Frage. Aber die Daten, die berücksichtigt werden, die sind da aufgelistet. Nur welche von diesen Daten wie mit einfließt, das ist so ein bisschen die große Preisfrage. Reicht eine Anfrage, reicht eine Adresse, reicht ein Umzug, reicht das Geburtsdatum, reicht die Herkunft? Das ist immer, da kann man ja ganz unterschiedliche Sachen rauslesen. Die Schufa hat ja diesen Scorewert-Simulator zum Beispiel. Habe ich gerade heute durchgeklickt nochmal, weil der jetzt irgendwie aktualisiert wurde und am Ende wird so ein bisschen mit Mythen aufgeräumt. Mhm. So ein ganz einfaches Beispiel, sagt die Schufa, wir nutzen keine Daten aus Social-Media-Profilen. Die tauchen auch in diesen Schufa-Auskünften nicht aus, deswegen bin ich mir relativ sicher, dass das 100% richtig ist. Andererseits heißt das ja, es gibt hier diese Umzüge zum Beispiel, da steht dann drin, wir nutzen die Adressdaten nicht in der Bewertung, wo jemand wohnt. Dann muss man aber auch immer den Halbsatz mitlesen, der da nicht steht. Das heißt aber nicht, dass die Adressdaten gar nicht genutzt wird, sondern die Anzahl der Umzüge spielen ja dann trotzdem irgendwo auch eine Rolle.
Ist es denn prinzipiell, Hanne, deiner Ansicht nach legitim, vermute ich mal, dass schon jemand wissen will, hat jetzt die Katja Weber in der Vergangenheit ihre Rechnungen pünktlich bezahlt oder hat die eine Menge Abmahnungen am Hals? Das ist berechtigtes Interesse.
Genau, also ich denke, das ist legitim. Es ist ein Kreditvergabe, also man leiht Geld im Voraus mit der Annahme, es wird zurückgezahlt, es besteht ein gewisses Risiko, was man einpreist im Zins und so besteht das System. Und wir hatten früher dann den persönlichen Kontakt, wir hatten das Hausbankprinzip. Ich kannte, also ich jetzt nicht, aber meine Eltern und Großeltern kannten ihren Bankberater, man kannte sich und darüber war dann schon viel geklärt. Ob das gerechter war oder nicht, ist jetzt mal so dahingestellt, aber da waren nicht so viele Daten nötig einfach, weil man das sozusagen über eine persönliche Einschätzung gemacht hat vielleicht.
Genau, das habe ich heute auch gedacht, bei meinen Eltern genau so auf dem Dorf, als es da noch eine Bankfiliale gab, die kannten sich natürlich und die wussten, was auf deren Konto rein und raus geht, wohingegen ich versucht habe, mich zu besinnen, wann ich das letzte Mal mit einem Bankberater auch nur gesprochen habe. habe, geschweige denn gesehen. Also mich kennt da quasi niemand. Jetzt weiß ich, Raphael, von eurer Website, dass deine Kanzlei mir hilft, falsche oder veraltete, das sind die beiden Kriterien, Schufa-Einträge löschen zu lassen. Was wären denn Beispiele für falsche, veraltete Einträge? Weil wenn da steht, die Weber hat eine saumäßige Zahlungsmoral, dann scheint das ja mal zutreffend gewesen zu sein.
Das könnte zutreffend gewesen sein. Da gibt es ganz unterschiedliche Konstellationen. Man muss vielleicht den einen Schritt zurückgehen und gucken, wann dürfen denn solche Informationen überhaupt an die Schufa übermittelt werden. Da gibt es mehr oder weniger klare Vorgaben für. Das heißt, das ist der erste Punkt, an dem man einmal prüfen kann, sind wir schon an dem Punkt, dass man das melden darf oder noch nicht, um das mal vielleicht konkret zu fassen. Reicht der bloße Umstand, dass ich erstmalig ein Zahlungsziel minimal verfehlt habe? Gibt es Beispiele wie Santa Meer? Ich war im Urlaub, ich habe in der Zeit keine Post bekommen, ich war im Krankenhaus, keine Ahnung, habe es einfach vergessen, soll auch mal vorkommen. Ich glaube, die meisten Menschen haben schon mal in irgendeiner Art und Weise eine Mahnung bekommen. Ist das schon ausreichend, um jemand eventuell auf Jahre die Bonität abzusprechen? Oder
gab es denn solche Fälle? Also
solche Fälle gibt es immer wieder, ja.
Gibt es immer wieder, auch noch aktuell.
Okay. Gibt es immer wieder, dass Einträge verfrüht erfolgen, was auch ein viel damit zusammenhängt, hat man überhaupt davon erfahren, dass, also das bloße, ich habe es nicht bezahlt, reicht nicht aus. Wurde ich auch darauf hingewiesen, ausreichend darauf hingewiesen und vielleicht wurde mir auch erklärt, was die Konsequenz daraus ist. Da fängt es häufig schon an, schwierig zu werden. Da können Umzüge eine Rolle spielen. Wenn ich an der Adresse nicht mehr wohne, wo die Mahnung hingeht, kann ich davon natürlich nichts mitbekommen. Jetzt ist die Frage, hätte ich das vielleicht jemandem mal sagen müssen, dass ich umziehe? Wenn man das Beispiel in die andere Richtung ins Extrem treibt, wenn jemand die Forderung einfach nicht bezahlen will und sich verklagen lässt und das dann irgendwie noch lustig durch die Instanzen treibt und nach 6 Jahren immer noch nicht bezahlt, dann wird man relativ gesichert irgendwann sagen können, naja, da will oder kann jemand nicht bezahlen. Und dazwischen drin gibt es ganz, ganz viele Abstufungen. Das wurde im Bundesdatenschutzgesetz versucht, mit Fallgruppen einzufangen. Das war damals, bis die Datenschutzgrundverordnung kam, auch recht unproblematisch im Gesetz drin. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger, weil wir die Datenschutzgrundverordnung als übergeordnete Regel haben. Und da kann man auch in diesen Fallgruppen schon unterschiedliche Voraussetzungen ablesen, wann darf sowas überhaupt an die Schufa, zum Beispiel in meinem Fall sehr häufig an die Schufa übermittelt werden. Und dann die Folgefrage, wenn das übermittelt wurde, wie bewerte ich denn, wie lange sowas gespeichert werden darf?
Und wie lange?
Die Schufa hat sich jetzt gerade aktualisierte Speicher- und Prüffristen gegeben, heißt das. Es gibt einen Verband der Wirtschaftsauskunftsteilen, es gibt noch mehr Anbieter wie die Kreditreform, Infoscore. Die sind über einen Wirtschaftsverband verbunden und die haben sich jetzt einen Verhaltenskodex, einen aktualisierten gegeben, auch ein Stück weit als Reaktion auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Mhm. Ganz grundsätzlich kann man sagen, ging man bislang von einer 3-jährigen Speicherfrist aus. Also wenn etwas gemeldet wird, soll das 3 Jahre gespeichert werden. So als ganz grobe Faustregel gibt es ein paar Abstufungen. Wenn etwas aktualisiert wird, dann fängt diese Frist wieder neu an. Das heißt, wenn ich das dann zum Beispiel nach 1 Jahr bezahle, dann wird von diesem Datum an, wenn es etwas Negatives war, was bezahlt werden muss, wird das dann noch 3 Jahre gespeichert. Mhm. Da kann man aus meiner Sicht aber auch nicht alle Fallgestaltungen über einen Kamm scheren. Einfaches Beispiel, wenn jemand einen Immobilienkredit hatte, den er nicht bezahlen konnte, und der wurde fällig gestellt, man soll 180.000 Euro bezahlen. Wenn jemand so einen Kredit, warum auch immer, der fällig gestellt wurde, zum Beispiel nach 6 Monaten zurückzahlt, ist das sicherlich nicht vergleichbar wie jemand, der eine 15-Euro-Rechnung, weil man halt was auf Rechnung gekauft hat und wollte das dann halt doch nicht bezahlen. Und das hat man auch nach 6 Monaten zurückgezahlt. Also da sieht man ja schon, die Summen, um die es geht, die wirtschaftlichen Belastungen, die sind ganz, ganz unterschiedlich. Und
wenn ich aber nun vielleicht wirklich mal eine Phase hatte, in der mir das eine oder andere Mal passiert ist, dann bin ich aber total geläutert und zahle wieder ganz pünktlich, aber trotzdem vielleicht ist es noch ein bisschen klamm bei mir auf dem Konto. Ich stelle aber fest, diese alten oder falschen Schufa-Einträge machen mir das Leben nicht unbedingt leichter. Da muss ich mir ja natürlich auch den Anwalt leisten können, der dafür sorgt, dass die gelöscht werden. Was kostet mich das denn, eure Dienstleistung?
Gute Frage, kann man nicht ganz pauschal sagen, hängt nämlich auch wieder davon ab, welchen Aufwand man hat. Ob 15
Euro oder 180.000 sind?
Tatsächlich ist das nicht der Punkt, weil es bei Anwaltskosten ja immer um die wirtschaftlichen Auswirkungen geht. Und unsere Erfahrung ist, dass die Auswirkungen, wenn da was Negatives drinsteht, es ist völlig egal, ob da 15 Euro drinstehen oder wie es in der im Veranstaltungstext hieß, 1,60 Euro. Ich hatte tatsächlich einen Fall, da war die Hauptforderung 1,68 Euro. Da kamen noch ein paar Inkassogebühren dazu. Da muss man sagen, ist das schon der richtige Aufhänger? Faktisch hat die Person in der Folge massive wirtschaftliche Probleme gehabt, weil die Ampel leuchtet rot. Und sobald die Ampel rot leuchtet, wird es halt einfach schwierig.
Okay, und dann sagen wir mal die Preisspanne von bis. Was bringe ich mit, um so einen Eintrag löschen zu lassen?
Ist, wie gesagt, ganz, ganz schwierig pauschal zu sagen. Also das,
ja, zweistellig, dreistellig, vierstellig?
Dreistellig bis vierstellig, eher vierstellig, weil ja viel Kommunikation auch stattfinden muss, häufig mit den meldenden Stellen. Man muss herausfinden, was ist im Hintergrund passiert, warum wurde nicht gezahlt, man muss Erklärungen leisten, häufig muss es in Gerichtsverfahren gehen, auch wenn manche Anwälte behaupten, das sei nicht so. Am Ende des Tages ist es oft leider auch so. Also wenn man vor Gericht muss, kostet das natürlich mehr. Es gibt einfacher gelagerte Sachverhalte, die kriegt man ein bisschen besser gelöst. Wenn man zum Beispiel nur drei Voranschriften löschen lassen muss, dann ist das ja nicht vergleichbar. Also weil die zum Beispiel schon veraltet sind, kann das sein, dass ich da seit 15 Jahren nicht mehr wohne. Was hat das mit meinen Daten heute zu tun? Wenn ich dagegen irgendwie große Erklärungen oder große Nachforschungen machen muss, was ist passiert im Hintergrund, was ist zugestellt worden, welche Kommunikation gab es, ist der Aufwand natürlich deutlich höher. Was man in dem Bereich immer sehr gut nutzen kann, sind Rechtsschutzversicherungen. Tatsächlich haben überraschend viele Betroffene hierzulande zum Glück, weil man sich dann effektiv gegen sowas wehren kann und dann mit seiner Selbstbeteiligung irgendwie mit 150 Euro durch die Nummer oftmals ganz gut durchkommt.
Aline, welche Rolle spielen denn die Schufa-Scores bei euch? Also vorhin waren wir ja sozusagen bei euren Inhouse-Kenntnissen. Wen zapft ihr noch an und wie preist ihr das ein in das Gesamtbild?
Also wir nutzen natürlich auch die Schufa, wie alle Banken. Ne? Man meldet, es gibt ein Konto, man fragt vorher an. Banken haben üblicherweise und auch wir ein eigenes Ratingmodell. Das heißt, wir nutzen jetzt keinen fertigen Schufa-Score, sondern wir haben unsere eigenen Daten plus Informationen und daraus wird dann auch natürlich ein internes Rating ermittelt. Ja. Das ist natürlich genauso wie bei der Schufa auch nicht so, dass wir das alles offenlegen und jeder im Internet sich dann mal nachgucken kann, was muss ich machen, damit ich genau den Score oder bei uns das heißt ja nicht Score, sondern Rating rauskommt. Die sind aber natürlich aufsichtsrechtlich geprüft. Das heißt, die werden der Aufsicht offengelegt, die ganzen Modelle, und werden dort angeguckt. Wir nehmen von der Schufa Informationen, also Einzelwerte, entgegen. Ich bin jetzt keine Schufa-Expertin, kann also nicht aufzählen, welche genau das sind. Aber natürlich, wenn irgendwo offene Zwangsvollstreckungen sind, dann würde auch mal ich als Nicht-Rating-Modelliererin sagen, das hilft nicht beim Kreditkriegen. Mhm. Ne? Irgendwelche Umzugsdaten interessieren uns herzlich wenig. Ja? Weil letztlich wir wirklich hauptsächlich auf die Kapitaldienstfähigkeit gucken, ja, aber harte Negativmerkmale, irgendwie fünf offene Zwangsvollstreckung oder ja auch gerne belebt Haftbefehl oder sowas, das ist jetzt kein vertrauensbildendes Merkmal, wenn man von der Bank Kredit haben möchte.
Hanne, ich habe vorhin zitiert, euren Anspruch auf faire Teilhabe am Finanzsystem, auf Chancengleichheit. Wer wird denn deiner Ansicht nach ausgeschlossen oder benachteiligt?
Also wenn wir jetzt über die automatischen Entscheidungssysteme sprechen und wer dadurch benachteiligt wird, das sind sicherlich Personen mit wenig Zahlungshistorie, also die einfach wenig bekannt sind, weil man über sie keine Daten hat und dass sich nicht, also auch keine positiven Daten, ne? Also dass sie Zahlungsverpflichtungen fristgerecht erledigt haben und so weiter, gibt es halt nicht. Das sind natürlich junge Menschen, habe ich ja eben schon erwähnt, die haben nochmal andere Themen, aber auch Migrantinnen, die halt in einem anderen Finanzsystem ihre Historie aufgebaut werden beispielsweise.
Mhm. Also, es gibt die Story, ich weiß nicht, ob das aus der Abteilung Moderne Mythen ist, dass ein Fußballer für Bayern München neu ins Land kam. Ich konnte jetzt leider nicht mehr verifizieren, wer das war. Und dann in München irgendwo auf der Bank eine Kreditkarte oder so beantragen wollte und also quasi ein Millionär, also einer, der im Geld schwimmt, und der hat gesagt bekommen, nee, ist nicht, weil er als Ausländer eben besagte Vorgeschichte nicht mitgebracht hat. Also das war jetzt nicht der Migrant, an den wir da so denken, sondern ein Mann mit Taschen voller Geld, aber der kriegt die Kreditkarte nicht. Weißt du, ob das stimmt oder ist das einfach so einleuchtend als Story und als Anekdote?
Also ich kenne die Story nicht, okay. Habe die nicht recherchiert, aber sie ist sehr einleuchtend und sie ist, glaube ich, auch, sie kommt schon vor, ob jetzt bei der bestimmten Person, das weiß ich nicht, aber das ist schon ein Thema. Das Problem bei der Antwort, wer wird diskriminiert oder wer wird benachteiligt, ist, wir wissen es tatsächlich wenig, weil wir kennen die Entscheidungssysteme nicht. Und Entscheidungssysteme ist ein System und die haben eine systematische Entscheidung, die immer gleich sind. Und es gibt Gruppen, die werden davon benachteiligt. Um überhaupt rauszubekommen, wer sind die Gruppen, die benachteiligt sind, muss es sozusagen an den Pranger gestellt werden, muss es öffentlich sein, muss es irgendwie vielleicht vor Gericht kommen oder es muss ein Prozess irgendwie entstehen. Und dafür brauche ich erstmal Informationen. Also beispielsweise, ich brauche Informationen dazu, warum ist die Entscheidung so getroffen worden, wie sie ist. Und das interessiert mich natürlich besonders, wenn ich eine Kreditablehnung erfahren habe. Aber es könnte auch sein, dass es besonders wichtig ist, für mich erklärt zu bekommen, warum die Konditionen so sind. Weil wir haben ja nicht nur Kredit ja oder nein, sondern wir bekommen die ja auch zu besonderen Konditionen. Und da haben wir halt dann auch nochmal ein anderes Problem, weil da bekomme ich einen Kredit zu besonderen Konditionen, erfahrungsgemäß die vermeintlich risikoreicheren Gruppen mit wenig Einkommen, mit vielleicht volatileren Einkommen, zu schlechteren Konditionen, höheren Zinsen. Und was heißt das denn für meine Zahlungsfähigkeit, wenn ich höhere Zinsen bezahlen muss? Dann erleichtert es mir das jetzt ja auch nicht, die Rate fristgerecht immer zu bezahlen. Also wir haben da auch so einen Zirkelschluss, der im Endeffekt das System, was Bonitätsschwächeren ein Risikopremium im Sinne von zusätzlichen Kosten auferlegt, sozusagen sich selber seine Überschuldeten produziert, aus unserer Sicht. Genau, das ist das eine. Und das andere ist, ich muss überhaupt in die Lage versetzt werden, diese ungerechtfertigte Entscheidung, sagen wir mal, anzunehmen und dann dagegen vorzugehen. Mhm. Und das ist tatsächlich momentan nicht möglich. Und deswegen sind die Kosten bei Raphael vielleicht auch so, wie sie sind, weil es ist tatsächlich, muss ein ziemlich aufwendiger Rechercheprozess sein. Denn es gibt keine Auskunftspflicht bei Ablehnungen zum Beispiel. Es gibt das schon, wenn Scores verwendet werden, aber es gibt keine umfassende Auskunftspflicht darüber. Und insofern merke ich vielleicht gar nicht, dass ich vielleicht belangt werde oder dass die Entscheidung darauf basiert, dass mein Ex-Mann irgendwelche dubiosen Geschäfte gemacht hat und die sozusagen auf mich als seine damalige Ehepartnerin einspielen und ich habe damit gar nichts zu tun. Also würde ich gerne mal das darstellen und sagen, ich verstehe, dass das damit in die Bewertung so mit reingenommen wurde, aber es ist nicht gerechtfertigt.
Mhm. Dann lasst uns vielleicht nochmal wir hatten jetzt vorhin schon von Umzügen auf die Postleitzahl meiner Anschrift gucken. Du hattest ja vorhin gesagt, Raphael, wenn ich es richtig verstanden habe, das spielt keine Rolle, aber jahrelang war zumindest anderes zu lesen, nämlich, dass ich sag mal, der Ahmed aus Neukölln nicht so gute Chancen hat, einen Kredit zu kriegen oder so gute Konditionen wie der Gerhard aus Grunewald. Stimmte das nie oder ist das inzwischen geändert?
Ich glaube, man muss das auch heute ein bisschen differenzieren. Also ich habe vorhin explizit von der Schufa gesprochen. Mhm. Da wurde das meines Wissens nach, ich kann es nicht zu 100% sagen, ob das richtig ist, aber ich meine, es wurde anfangs genutzt und irgendwann abgestellt. Es gibt aber auch andere Auskunftteilen, die das nach wie vor nutzen. Da gab es jetzt gerade kürzlich mehrere Berichte über Menschen, die in Marzahn leben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, andere Auskunftteilen wurden damit konfrontiert, dass das eben noch genutzt wird. Und wenn jetzt zum Beispiel die Commerzbank, nicht nur bei der Schufa, sondern auch bei einem dieser anderen Anbieter nachfragen würde, dann kann das durchaus auf die Kreditentscheidung durchschlagen. Die Schufa ist nur halt immer der Big Player, den alle erstmal kennen. Mhm. Aber andere Auskunfteien, die vielleicht nicht ganz so viele Daten bekommen, nutzen das gerne. Die Schufa schreibt selbst, dass sie das momentan macht bei Personen, über die es sonst keine Daten gibt. Wurde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit 0,3% angegeben. Also 0,3%, da kommen wir dann wieder an eine Gruppe, die offensichtlich irgendwie über Merkmale geratet wird oder gescored wird, die eben bisher keinen Zugang hatten. Und deswegen, also auch heute spielt das noch eine Rolle bei der Schufa in einem sehr, sehr kleinen Bereich, bei anderen Auskunftsteilen in einem größeren Bereich.
Darf ich da kurz rein? Ich glaube, es spielt eine größere Rolle als das, weil im Endeffekt, wenn wir über Scores reden, es immer vergangenheitsbezogene Daten sind, die wir uns angucken. Wir gucken uns einen Datensatz an von Menschen, die irgendwelche Zahlungsverpflichtungen hatten und wie sind sie damit umgegangen und gucken dann, was sagt uns das System, wo gibt es systematische Zusammenhänge. Und das heißt, es ist rückwärts gewandt und es basiert auf Daten, die von Menschen produziert wurden, also auf Entscheidungen, die von Menschen getroffen wurden. Und jetzt kann man sagen, durch die Automatisierung und das Systematische sind so diskriminierende Entscheidungen reduziert, aber sie basieren halt noch auf diesen diskriminierenden Entscheidungen aus der Vergangenheit und reproduzieren sich dadurch selber. Also es kann sein, dass die Schufa das jetzt nicht den Wohnort explizit mit reinnimmt, aber Menschen aus bestimmten Stadtteilen oder so, die schon früher keine Finanzierungsmöglichkeiten bekommen haben, sind in diesem Datensatz, auf dem der Score basiert, gar total unterrepräsentiert. Mhm. Das heißt, diese Art, ich habe einen Übungsdatensatz und erstelle mir dadurch einen Score, reproduziert im Endeffekt das, was auch früher in der Entscheidung mit drin war.
Ich würde, weil ich schockiert auf meine Uhr geguckt habe, gern mal hören, ob ihr Fragen habt. Dann stellt sie, weil dafür bleibt nur noch in etwa eine Viertelstunde. Also würde ich euch gerne ermuntern. Vielleicht gibt es ja auch Konditionen, die ihr mal erfahren habt oder Kredite, die ihr nicht bekommen habt, über die ihr gerne sprechen möchtet. Nö? Okay. Ja, das wird jetzt erst noch abgestimmt, ob das öffentlich werden kann. Okay, dann gucken wir uns vielleicht noch mal ganz kurz die Schufa an, weil tatsächlich mir ging es genauso wie eingangs hier vorne gesagt, dass ich nicht so super viel über die weiß. Also sie ist keine Behörde, sie ist keine öffentliche Einrichtung. Irgendwie das klingt so amtlich. Es ist eine Einrichtung, aber keine öffentliche, sondern eine ganz privatwirtschaftliche Auskunftei. Fast 100 Jahre alt tatsächlich, mit Sitz in Wiesbaden inzwischen, weit über 900 Mitarbeitende. Jede Menge neuer Stellen sind ausgeschrieben, also wenn ihr auf Jobsuche seid, Experte Datenschutz und Compliance, Teamleiter Kundenmanagement, Manager Reputation, jede Menge Programmiererinnen und so, also da ist richtig was los. Und nach eigenen Angaben hat die Daten zu 68 Millionen natürlichen Personen, also ich schätze mal alle, die geschäftstüchtig sind, ne? Also jüngere
Menschen. Ja, das sind einfach nur normale Menschen.
Normale also Menschen, aber wahrscheinlich nicht.
Juristischen Personen, die GmbHs oder so.
Ja, ich meine, da sind wahrscheinlich jetzt nicht jede Menge Grundschulkinder drin, sondern eben.
Eher nicht.
Einzelpersonen, die Geschäfte tätigen und 6 Millionen Unternehmen. Jetzt haben Kritiker, Algorithm Watch war da vor ein paar Jahren sehr aktiv mit, immer gesagt, das ist eine Blackbox. Wir wissen nicht, was drin ist. Wir wissen nicht, was damit passiert. Könnte man natürlich vielleicht ein bisschen flapsig auch sagen, ja, wissen wir bei den Daten auf Social Media und TikTok und sonst wo auch nicht. Ist das ein zulässiges und stichhaltiges Argument, Raphael?
Nein, sicherlich nicht. Das Problem ist ja, nur weil es woanders nicht gut ist, heißt das ja nicht, dass dann alle das so nutzen können. Also ich glaube, das vielleicht einmal vorweg. Die Erkenntnis, dass die Schufa keine Behörde ist, ist in dem ganzen Thema, finde ich, ziemlich zentral. Mhm. Ich bin vorhin zufällig in einem Artikel über die Gewinnspanne gestolpert, die die Schufa auch erwirtschaftet. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im Jahr 2021 knapp 48 Millionen Euro. Das heißt, das ist ein ganz normales Wirtschaftsunternehmen, das auch Interesse daran hat, Gewinne zu machen und Gewinne an die Aktionäre auszuschütten, die dann wieder überwiegend aus dem Bankenkontext sind. Das heißt, das ist ein System, das sich selbst ein Stück weit nähert, weil die Banken Informationen einsammeln, an die Schufa geben, die Schufa Scores und Informationen wieder an die Banken und an andere Akteure zurückspielt.
Gutes Geschäftsmodell, kann man sagen, oder?
Prima Geschäftsmodell. Mhm. Das Ganze ist nur da problematisch, wo die Schufa dieses, ich muss sagen, über viele Jahre natürlich auch viel dafür getan hat, dieses Blackbox-Image zu haben mit dem Argument, es ist ja abgesegnet von gewissen Stellen, das mit diesem Score, und man muss das ja gar nicht groß erklären, weil das sind ja im Prinzip Fakten, also so war das mein Verständnis. Jetzt gab es ja dann die Transparenzoffensive, die vor wenigen Jahren angekündigt wurde. Da hätte ich mir persönlich gewünscht, dass die noch offensiver wird und nicht nur ein kleiner Score-Simulator gebaut wird. Das war der erste Schritt, das habe ich vorhin ja schon gesagt, der wurde jetzt überarbeitet, jetzt kann man auch so ein paar Kalkulationen machen, wenn ich jetzt umziehen würde, wie soll sich das auf meinen Scorewert auswirken. Das Problem ist, wir sind noch weit von Verhältnissen entfernt, wo man aktiv an seiner Bonität so richtig mitarbeiten kann, aus meiner Sicht. Also in anderen Ländern ist es ja relativ normal, dass man weiß, wie setzt sich so eine Bonität zusammen, und dann nehmen junge Menschen zum Beispiel mal einen kleinen Kredit auf, um zu signalisieren, ja, ich kann den bedienen und ich kann das zuverlässig zurückzahlen, dann wird das wieder positiv vermerkt. Davon sind wir hier ja noch sehr weit entfernt, was aber eigentlich eine gute Möglichkeit wäre, um zu zeigen, dass man das kann, aus meiner Sicht.
Ja, also, aber das verstehe ich überhaupt nicht. Wieso sollte ich dann als 19-Jährige einfach mal 10.000 Euro aufnehmen, um zu sagen, hallo Leute, ich kann 10.000 Euro aufnehmen und wieder zurückzahlen?
Also, das um ist das Spiel mitzuspielen. Also am Ende ist es, ja, aber das ist in anderen Ländern, also gerade in den USA ist das eine ganze Business-Sparte, dass man an seiner Bonität aktiv arbeitet.
So, dann würde ich euch zwei beiden gern nochmal fragen, welche Arten der Bonitätsprüfung gibt es denn in anderen Ländern, die ihr vielleicht auch vorbildhaft findet für Deutschland? Was würdet ihr euch da noch wünschen? Also, weil tatsächlich dein Beispiel leuchtet mir gar nicht ein, dass ich irgendwelche Spielregeln erfüllen muss, um irgendetwas zu signalisieren, was ich in dem Moment gar nicht brauche. Ich will ja diese 10.000 Euro, wenn ich sie brauche, und nicht schon mal sicherheitshalber einen Kredit genommen haben. Bitte.
Also ich kann meine Meinung dazu sagen, ja, aber nicht so richtig aus. Also ich weiß nicht genau, wie die an der Bonität arbeiten in anderen Ländern ist. Deswegen. Aber ich glaube, ich sehe es genauso wie du, Katja. Es sollte nicht in die Richtung gehen, dass wir unser Leben so gestalten, dass wir eine gute Bonität haben. Denn ich habe ja ein paar
Beispiele. Ja, das möchte ich schon auch, muss ich sagen.
Ja, ja, aber nicht ein Bonitätsscore, der sozusagen durch ein festgelegtes System dann errechnet wird, weil der ist Durchschnitt und so weiter. Ich habe ja eben auch schon ein paar Beispiele skizziert, wo der Bonitätsscore vielleicht für die Allgemeinheit passt, aber für mich nicht. Und dann möchte ich auch nicht irgendwelche wirtschaftlichen oder auch gesellschaftlichen unsinnigen Entscheidungen treffen, nur damit mein Bonitätsscore ist. Für mich geht es eigentlich in die andere Richtung. Der Bonitätsscore muss so differenziert und gut die Situation abbilden, dass er halt die Prognose verbessert. Also der muss sich im Endeffekt an unsere Gesellschaft und unsere Rahmenbedingungen, die wir haben, und die Diversität, die bei uns besteht, auch darauf eingehen. Also umgekehrt eigentlich.
Na, da würde ich vielleicht wiederum sagen, als Bankmitarbeiterin, nö. Also mir ist schon wichtig, dass die Knete am Ende bei mir auch wieder reinkommt. Also wieso soll ich sozusagen einen Vorschuss geben, der nicht mit einer Deckung hinterlegt ist? Aber eigentlich will ich ja gar nicht stellvertretend für dich argumentieren, Aline. Habe ich das in etwa so zusammengefasst, was du dir gerade gedacht hast?
Also ehrlich gesagt, so habe ich dich auch gar nicht verstanden.
Nee?
Letztlich, meine Bank hat ja logischerweise zwei Ansinnen. Ja? Also natürlich wollen wir Kredite vergeben, die auch zurückgezahlt werden können. Also alles andere wäre absurd und wäre im Übrigen ja auch kein Verbraucherschutz. Ja? Also wenn ich einfach jedem Kredit gebe, egal ob es zurückzahlen kann, dann beschwert er sich zwar nicht, dass er keinen Kredit bekommen hat, ist aber am Ende überschuldet. Also will genauso niemand. Ja? Und wir wollen aber natürlich trotzdem ja auch Geschäft machen. Also ein Modell zu haben, das dazu führt, dass ich absichtlich diskriminiere und mache damit weniger Geschäft, als ich könnte, wäre ja auch irgendwie wirtschaftlich nicht gerade sinnvoll. Also von daher ist es natürlich im Sinne der Banken zu schauen, dass das Modell zielsicher und wir sagen immer trennscharf ist. Ja, trennscharf zu antizipieren, wird dieser Kredit zurückgezahlt, ja oder nein? Und sicherlich ist es immer ein Blick in die Zukunft, der nie 100% stimmen kann. Das hätten wir auch nie einen Kreditausfall. Ja, das ist natürlich nicht der Case, sondern man setzt ja auf gewisse Annahmen. Also wenn heute jemand einen Job hat, dann hat er hoffentlich auch morgen noch den Job. Kann auch mal anders ausgehen. Aber wenn ich eine Kapitaldienstrechnung mache eines Haushaltes, dann gehe ich natürlich erstmal davon aus, dass der auch künftig noch das Gehalt bekommt, diese Person. Also von daher würde ich sagen, das schließt sich nicht aus. Und wie schon gesagt, auch die Scores, wir haben ja nicht solche Scores und wir haben auch nicht diese allgemeingültigen irgendwie, wir alle, die irgendeine Postleitzahl oder sowas. Ich glaube, der Vorteil einer Bank ist, man hat ja mehr Daten. Und es wird immer besser, je mehr man zum Beispiel, also jemand, der schon sein Konto lange bei uns hat, da können wir ja sehen, ob der üblicherweise es schafft, mit seinem Geld auszukommen. Hat er jeden Monat 10 Lastschriftrückgaben, weil es nicht reicht, da brauche ich keine Schufa fragen, um zu sehen, dass das vielleicht nicht eine gute Idee ist, ihm jetzt noch einen Kredit zu geben, wo er noch eine Riesenrate zahlen muss. Mhm. Ja? Also von daher ist eine Bank immer interessiert dran, wirklich bestmöglich die Realität abzubilden. Und wenn die Realität künftig ist, ich fabuliere jetzt mal, kaum jemand hat noch ein normales Gehaltsinkommen, sondern alle sind irgendwie Freelancer und sonst was, dann werden wir uns damit irgendwie, werden wir umgehen müssen. Damit.
Okay, jetzt sehe ich, dass es inzwischen, glaube ich, 2 Publikumsfragen gibt. Ne? Bei dir da hinten habe ich eine Hand gesehen und hier vorne, genau. Darf und da kommt das Mikro ange.
Darf ich in der Zwischenzeit noch eine Kleinigkeit richtig stellen? Okay, gut.
Moment, wir müssen mit Blick auf die Uhr. Jetzt habe ich so geworben dafür, dass ihr Fragen stellt. Jetzt möchte ich die ungern abwürgen. Bitte sehr.
Ja, danke. Ich würde gerne noch mal auf die Frage zurück, ob eine menschliche Entscheidung jetzt eigentlich wirklich die bessere ist oder nicht. Beziehungsweise mir fehlt so ein bisschen Einblick in die Praxis. Ich habe verstanden, dass es so ein bisschen von der Höhe der Kreditvergabe abhängt, ob vollautomatisiert entschieden wird oder eben nicht. Könnten Sie vielleicht so ein bisschen das greifbarer machen? Also wie viel Prozent der Entscheidungen werden eigentlich vollautomatisiert durchgeführt, beziehungsweise wie viele eben dann doch in menschlicher Entscheidungsbefugnis und die Datenschutzgrundverordnung gibt ja eigentlich vor, dass ein Mensch am Schluss entscheiden sollte. Aber ist das denn eigentlich wirklich realistisch? Das frage ich mich ganz oft bei diesen Vorgaben, weil ja so hohe Datenmengen verarbeitet werden, dass diese Empfehlungen von den Systemen ja gar nicht hinterfragt werden können. Was ist denn so Ihre Erfahrung aus der Praxis?
Dem Blickwinkel nach vermute ich, die Frage geht an Raphael?
Eigentlich an beide. Also mich würde sowohl die Sicht oder Erfahrungswerte aus der Bank interessieren, aber auch vielleicht, welche Rolle das spielt bei den Fällen, mit denen Sie dann in der Kanzlei zu tun haben.
Also ich kann keinen Prozentsatz sagen. Ich weiß auch nicht, ob wir darüber eine Statistik führen. Es ist aber so, dass natürlich je kleiner der Kredit, wir haben übrigens auch keine komplett automatisierten Entscheidungen. Wir haben immer das Kleinste ist sozusagen eine Zwei-Augen-Entscheidung. Es ist dann eher die Frage, guckt noch eine zweite Person der Kreditabteilung drauf. Ja? Wir haben aber natürlich bei einem sehr kleinen, einem Ratenkredit üblicherweise, die wenigsten Informationen, die wir einholen. Also wenn ich natürlich eine 800.000 Euro Immobilie finanzieren will, dann wird da viel, viel mehr Information eingeholt von dem Kunden, als wenn es um 1.500 Euro Ratenkredit geht. Und von daher ist es, muss man es, glaube ich, auf die Größe oder auf die Produkte überlegen und weniger auf die Prozentzahlen, weil zum Beispiel im Firmenkundenbereich sind wir eigentlich fast immer im Vier-Augen-Prinzip unterwegs. Ja.
Okay, vielen Dank,
Raphael. Darf ich noch mal eine Rückfrage stellen? Entschuldigung.
Wenn sie kurz ist, bitte. Wir haben nämlich noch eine Frage.
Dann würde ich die Frage anders formulieren. Wie oft passiert es denn, dass eine Entscheidung, die auf der Auswertung eines Systems basiert und wo Menschen sich zusammensetzen und sagen, bei einer hohen Kreditvergabe, dem folgen wir jetzt mal nicht, was der Score uns ausgespuckt hat. Wie oft passiert das vergleichsweise?
Habe ich auch keine Zahlen dazu, aber wie schon gesagt, wir haben keinen Score, wir haben ein Rating. Das Rating alleine macht noch keine Kreditentscheidung, sondern wir haben Kapitaldienstfähigkeit, wir haben Kreditwürdigkeit. Ja. Und wenn es eine gelbe Ampel gibt oder auch eine rote Ampel, dann kann man mit Eskalation das auch anders entscheiden. Ja.
Und das passiert. Kommt auch vor, dass ich vielleicht auf gelb oder sogar tiefrot stehe. Dann wird nochmal mein Fall angeschaut und beschlossen, naja, dafür gibt es Gründe, die erscheinen mir plausibel. Wir vergeben den Kredit dennoch.
Absolut. Also das kommt vor. Natürlich jetzt nicht bei 100% der Fälle, weil natürlich der Erste, der draufschaut, vielleicht feststellt, naja, es war schon richtig, dass die Maschine hier auf rot geht. Ja? Also wenn ich 1.000 Euro monatlich zur Verfügung habe und möchte einen Kredit haben, wo ich 1.500 Euro zurückzahle, da wird jetzt keine Eskalation im Sinne von 18 Menschen setzen sich zusammen und überlegen, ob das richtig war, passieren, sondern es ist ja eher bei der Frage, ist was falsch, ist was vergessen, hat vielleicht die Person auch versehentlich falsche Angaben gemacht, dann hat natürlich der Vertrieb der ja hauptsächlich gerne das Geschäft machen möchte, auch ein Interesse zu sagen, guck mal, lieber Kreditentscheider, hier ist ja offensichtlich eine Information fehlt, falsch, anders.
Mhm. Ja. Raphael.
Ich würde da ganz gerne genau in diesem gelbe und rote Ampel anknüpfen, bei der Erfahrung aus der Praxis. Gelbe Ampel, aus meiner Erfahrung, Datenbestände oder Scores, die die Schufa weitergibt, bei denen es kein Negativmerkmal gibt, wo der Scorewert aber trotzdem nicht so dolle gut ist. Das vielleicht auch als kurze Richtigstellung. Mein Plan war nicht, dass jeder 10.000 Euro aufnehmen soll, um das zurückzuzahlen, sondern vielleicht auch unsinnige Entscheidungen zu verhindern, wenn man weiß, ach so, das hat eine Auswirkung. Das ist mehr eine, ich würde das mal eine Bildungsarbeit nennen. Wir haben in diesem gelben Bereich immer wieder Phänomene, wo man nicht in die Vergleichsgruppe reinpasst. Als Beispiel, junger Unternehmer, Anfang 20, hat mehrere Kreditkarten, weil er halt ein guter junger Unternehmer ist. Also ist ein Fall aus der Praxis, Scorewert ist massiv runtergesackt, irgendwo in dem Bereich von knapp 80%. So, das heißt, wir haben 20% Risiko in diesem Score, der schon sagt, das wird schief gehen, wenn der jetzt was aufnimmt. Da springen die Banken jetzt nicht vor Freude in die Luft, sagen wir es mal so. Da kriegt man das mit Erklärungsarbeit und vielleicht mit der Kapitaldienstfähigkeit dann irgendwie hin, ist aber schon sehr, sehr schwierig. Rote Merkmale, also alles, was negativ ist, vorhin wurden die Zwangsvollstreckungen angesprochen, was aus meiner Sicht immer das kleinste Problem ist, weil das die Merkmale sind, die man mitunter am leichtesten löschen lassen kann. Als so einen einfachen, ich sag mal, Handyvertrag nicht bezahlt, das steht im Zweifel länger drin als die Zwangsvollstreckung. Das heißt, rote Merkmale für mich, alles, wo irgendwas Negatives drinsteht, ist der Erfahrungswert in 99,9, vielleicht sogar 99% der Fällen wird man den Kredit nicht bekommen. Mhm. Ob da 15 Euro drinstehen oder 150 oder 150.000, spielt am Ende kaum eine Rolle. Das ist so ein bisschen der Erfahrungswert. Also ganz viele Mandantinnen und Mandanten sagen, na, ist ja egal, was ich verdiene, solange da eine rote, also eine negative Auskunft kommt von der Schufa, habe ich keine Chance. Und das spiegelt sich in den allermeisten Fällen auch so wider.
Mhm. Darf ich kurz eine Sache noch sagen?
Andere Person schon das Mikrofon? Nee. Hat sich erledigt.
Wenn ich von Ampeln spreche, dann spreche ich von unserem eigenen, zum Beispiel, weil die Kapitaldienstfähigkeit nicht ausreicht. Ne? Wenn du von Ampel sprichst, sprichst du von einer Schufa-Ampel, die wir jetzt so auch nicht unbedingt nehmen, weil wir die Einzelwerte nehmen, dass das am Ende zum gleichen Ergebnis kommen kann. Und ne, wenn ich von Zwangsvollstreckung spreche, spreche ich auch von denen, die offen sind insbesondere, also wo jetzt aktuell noch nicht gezahlt ist. Aber muss man einfach, glaube ich, sagen, das sind eben nicht unbedingt die gleichen Ampeln. Also kann auch jemand, der eine super Schufa hat, bei uns erstmal rot werden, weil er eben einen Kredit aufnehmen möchte, der so hoch ist, dass es in der Haushaltsrechnung monatlich nicht mehr reicht. Ja.
Und jetzt ist der Spot auf dir.
Vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage, ich glaube, die geht eher an Sie beide so aus dem Nähkästchen, wie der Umgang mit der Schufa so ist, wenn was anderes als das Profitinteresse, also Löschanträge oder andere Ideen von einem Kreditmarkt da konfrontiert werden, wie da so der Umgang mit dem Unternehmen ist.
Hanne.
Wenn man die Schufa adressiert, um Sachen zu korrigieren oder ja, da kannst du wahrscheinlich aus deiner eigenen Erfahrung viel mehr noch zu sagen oder viel konkreter zu sagen, aber wir machen ja vor allem so Forschungsarbeit und Erhebung und ich würde sagen, da ist der Tenor, dass es eigentlich ganz gut funktioniert. Dass Dinge, die angeprangert werden oder korrigiert, also Korrekturen, dass die schon auch korrigiert werden zum größten Teil.
Raphael, kannst du das bestätigen? Ist das auch eure Erfahrung? Vorhin klang es so, als seien dann doch etwas langwierigere Auseinandersetzungen mitunter nötig.
Ja, die Auseinandersetzungen sind mitunter schon sehr langwierig und auch sehr intensiv. Also jetzt das Verfahren bis zum Europäischen Gerichtshof war jetzt auch nicht immer nur, wir setzen uns bei einem Tee zusammen, sondern da ging es im Gerichtssaal dann auch mal gut zur Sache. Man muss sagen, dass sich die reine Gesprächskultur schon verbessert hat in den letzten Jahren. Das finde ich etwas, was man positiv benennen kann. Gleichzeitig bin ich vielleicht jetzt aber auch nicht der ideale Ansprechpartner, weil ich da vielleicht eine sehr subjektive Sicht habe und ein sehr subjektives Empfinden als jemand, der immer quasi gleich losschießen muss oder losschlagen muss für die Mandanten. Was ich gerne mache, weil ich glaube, dass da viele Missstände gibt, die man eben aufdecken muss. Und ich glaube, das wird aber auch gesehen, dass das jetzt nicht, also ich bin kein Fan von, wir müssen die Schufa abschaffen. Ich glaube, wenn man mit der Gesprächskultur herangeht, dann hilft das auch. Da gibt es Kollegen, die das anders machen. Da ist der Ton dann mit Sicherheit noch etwas rauer. Aber das kommt auch auf die Frage an, die man diskutiert.
Jetzt hast du das EuGH-Urteil mehrfach angesprochen. Das ist im vergangenen Dezember gekommen und besagt eben, der Schufa-Score darf nicht der einzige Faktor dafür sein, ob Unternehmen mit mir oder mit euch Verträge abschließen oder nicht. Es darf also nicht der einzige Faktor sein. Wie kann ich denn, und das würde ich gerne jetzt so ein bisschen blitzlichtartig bei euch einsammeln, überhaupt sicherstellen und gewährleisten, ob das jetzt die Schufa ist, ob das Banken sind, ob das andere Einschätzer und Auskunfteien sind, dass da Menschen involviert sind. Habe ich als Verbraucherin, die ja am kleineren Hebel sitzt, ich will ja was, den Vertrag, den Kredit und so weiter, habe ich eine Möglichkeit zu überprüfen, ob dieser Prozess vollkommen automatisiert ist oder ob da Menschen involviert sind, die eventuell auch nochmal ansprechbar wären?
Also aus meiner Sicht kann ich das als Verbraucherin selber kaum durchblicken.
Also was da jetzt fehlt genau, uns eine Instanz?
Uns fehlt Information, wie Entscheidungen getroffen werden. Welche Informationen, die vorliegen, maßgeblich für die Entscheidung waren, das wissen wir nicht. Also und insofern, glaube ich, müssen wir halt über die Branchen, über Unternehmen gehen und da reingucken und sagen, wie wird bei Banken, ist das, glaube ich, auch nicht so das große Problem, weil Banken haben viele Informationen. Kredite sind große Beträge, die vergeben werden. Da haben Banken, wie gesagt, auch ein Interesse daran, die wir nennen es Schuldentragfähigkeit, also wie kann ich meine Schulden überhaupt begleichen, sich anzugucken. Aber in anderen Branchen, E-Commerce, Buy Now, Pay Later oder so weiter, liegen halt viel, viel, viel weniger Daten vor. Die Kunden sind nicht bekannt und da werden solche externen Informationen sehr viel relevanter sein.
Mhm. Raphael, wer könnte das denn nachhalten? Also sicherstellen, dass, ich will ja auch gar nicht sagen, eine Entscheidung wird besser, wenn ein Mensch involviert ist. Wenn ich zur Krebsvorsorge gehe, dann bin ich auch happy, wenn mein Tumor erkannt wird, einfach weil die Maschine das schon millionenfach gelernt hat und weiß.
Ich glaube, das ist genau der wichtige Punkt. Bei positiven Entscheidungen werden wir es wahrscheinlich nicht rausfinden. Also der Erfahrungswert, die meisten Kredite werden ja vergeben und die meisten Buy Now, Pay Later Modelle werden freigegeben. Das heißt, in diesen Fällen hat der Betroffene oder die Betroffene ja, was sie möchte. Dann ist es ja egal. So denkt keiner mehr drüber nach. In den Fällen, in denen es abgelehnt wird, da sieht man jetzt schon so einen leichten Wandel im Moment. Also das Spannende in dieser Entscheidung ist ja, die Schufa gibt ja die Information weiter und die Bank trifft dann die Entscheidung. Der Europäische Gerichtshof sagt, das ist alles im Zweifel so eng verbunden, zumindest in vielen Fällen, dass faktisch diese negative Entscheidung, die weitergegeben wird, schon die faktische Entscheidung auch am Ende ist. Und man sieht jetzt einen Wandel im Moment, dass immer wieder so Ablehnungsschreiben rausgehen wie, das hat halt was mit der Schufa zu tun. Sie können im Zweifel gern nochmal was dazu schreiben, wenn Sie was vortragen möchten. Mit freundlichen Grüßen. Also so Schreiben habe ich mehrfach gesehen jetzt. Dann kann man da natürlich versuchen, irgendwie was vorzutragen. Ob sich irgendjemand hinsetzt und die Entscheidung dann kippt, dazu habe ich jetzt keinen Erfahrungswert. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass wenn da eine rote Ampel in dem Sinne leuchtet, dass da was Negatives ist, dass man dann da einfach munter drüber wegspaziert. Dann hat der oder die Sachbearbeitende natürlich draufgeschaut und sagt, nö, Entscheidung der Schufa finde ich gut, hier gibt es jetzt halt nichts.
Okay, es scheint so zu sein, als sollten wir uns in 5 Jahren nochmal treffen, auf Wiedervorlage, weil da sich gerade eine Menge verschiebt. Euch dreien vielen herzlichen Dank für den Einblick in das, was ihr da jeweils beforscht, befragt und tut. Herzlichen Dank euch. Euch vielen Dank fürs Kommen, für eure Fragen und fürs Zuhören. Und bei der Gelegenheit würde ich euch doch gerne einladen, auch im nächsten Monat am letzten Mittwoch abends hier mal vorbeizuschauen. Es wird, glaube ich, sehr spannend ebenfalls sein. Dann sprechen wir nämlich über Barrierefreiheit und leichte Sprache und wie und ob sich das digital erzeugen lässt. Habt vielen Dank und einen schönen Abend noch.
Der Digitale Salon ist eine Produktion des Alexander von Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft. Weitere Folgen des Digitalen Salons als Podcast findet ihr auf iTunes und Spotify. Auf YouTube außerdem alle Folgen als Videokonserve.